Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich, dass Sie nun das Radio eingeschaltet haben. In dieser kommenden Stunde sprechen wir mit Pater Elmar Busse aus München über das Thema In Freiheit sicher gebunden. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch in dieser Lebenshilfe haben Sie wieder die Möglichkeit, sich später in der Sendung mit Ihren Fragen bei uns zu melden und sich zu beteiligen. Die Zeitschrift Der Spiegel veröffentlichte vergangene Woche eine Titelgeschichte über die Prägung von Kindern bereits im Mutterleib. Viele Charaktereigenschaften und auch Krankheiten von Kindern und Erwachsenen entstehen schon während der Phase, in der sich das Kind noch im Mutterleib befindet. So lautet das Fazit des Artikels. Dem müsse man vorbeugen, indem man den werdenden Müttern einen möglichst gesunden Lebensstil nahelege, schreiben die Autoren. Dieser Artikel mit der Überschrift Die Geburt des Ich ist nun wahrlich keine Enthüllungsgeschichte. Denn dass Kind und Mutter auf eine besondere Art und Weise verbunden sind und das schon vor der Geburt, gehört sozusagen zum kulturellen Wissen des Menschen. Wie geht es aber weiter, wenn das Kind dann erst geboren ist? Die Gesellschaft vermittelt uns heute folgendes Bild. Am besten ist es, man gibt das Kind so früh wie möglich in eine Kinderkrippe. Dann kann die Mutter sich selbst im Beruf wieder verwirklichen und auch das Kind wird anständig erzogen. Dass nicht von allen Teilen der Gesellschaft das so anerkannt wird, zeigt die Debatte um das Betreuungsgeld. Wird eine Mutter, die zu Hause ihr Kind erzieht, finanziell benachteiligt oder nicht? Und was geht das den Staat an? Wer diese Diskussion genauer verfolgt hat, der merkt schnell, dass dabei ein wichtiger Punkt übersehen wird. Und zwar das Kind selbst, das Wohl des Kindes, daran wird nicht gedacht. Wir sprechen heute bei Radio Horeb nicht über die politischen und finanziellen Vorteile des Betreuungsgeldes. Und es geht uns auch nicht wirklich um wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der pränatalen Diagnostik. Wir fragen uns aber davon ausgehend vielmehr, was braucht ein Kind, um zu einem Menschen zu werden, der persönliche Bindungen eingehen kann? Und was bedeutet es für uns als Christen, Bindungen einzugehen? In Freiheit sicher gebunden lautet das Thema unserer heutigen Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und als Referenten begrüße ich nun ganz herzlich Pater Elmar Busse von der Schönstatt-Gemeinschaft.
Grüß Gott, Frau Frei, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Grüß Gott, Herr Pater Busse. Herr Pater Busse, jetzt haben wir das Thema genannt, in Freiheit sicher gebunden. Freiheit und gebunden, das sind doch zwei Begriffe, die sich eigentlich widersprechen. Wie kann man denn die in einem Satz so zusammenbringen?
Ja, rein logisch gesehen stimmt das genau. Wenn ich gebunden bin, dann bin ich nicht frei. Wenn ich frei bin, bin ich nicht gebunden. Aber vielleicht schauen wir mal auf ein praktisches Beispiel. Wenn ich auf einen Berg will und ich komme an eine Kreuzung, muss ich mich entscheiden, welchen der drei Wege, die mir offen stehen, wähle ich. Und wenn ich den Weg gewählt habe, wird meine Freiheit weniger. Ich binde mich an einen Weg, aber ich komme weiter. Wer Freiheit jetzt so versteht, dass er sich alle Optionen offen halten will, der kommt ja keinen Millimeter weiter. Das heißt, eine solch verstandene Freiheit blockiert und es gibt keine Entwicklung. Aber wenn ich von meiner Freiheit Gebrauch mache, binde ich mich an eine Option, die ich in Freiheit gewählt habe. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Paradoxe Freiheit und Gebundenheit im Leben, wenn ich eben eine Möglichkeit wähle in Freiheit und nicht zu etwas gezwungen werde, dann geht das doch durchaus zusammen. Oder noch deutlicher merkt man das in der Partnerschaft. Man wählt unter Hunderten von Menschen einen aus in Freiheit. Da wird man auch bei der Hochzeit gefragt, ob man sich in Freiheit füreinander entschieden hat oder ob man dazu gezwungen worden ist. Dann wäre die Ehe ungültig. Aber wenn ich mich in Freiheit für diesen einen Menschen entschieden habe, also wenn ich von meiner Wahlfreiheit Gebrauch gemacht habe, dann binde ich mich. Und wer jetzt dann eine Ehe missversteht, sagt, sicherstellen, weitersuchen, der verstößt eigentlich gegen ein Wesensmerkmal des katholischen Eheverständnisses.
Mhm. Das heißt, man kriegt es doch relativ gut zusammen, je nachdem, wie man eben Freiheit sieht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb und wir sprechen heute über das Thema in Freiheit sicher gebunden und zwar mit Pater Elmar Busse aus München. Pater Busse, jetzt haben wir einige wichtige Details schon angesprochen. Ich habe bei der Einleitung gesagt, es wird auch darum gehen, ja, wie kann man ein Kind dazu erziehen, sich ja zu binden. Jetzt sind wir einfach gespannt auf Ihre Gedanken, bitte.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der ersten Phase von Familientagungen, die ich mitgestalte, kommt es immer wieder zu folgender Situation. Papa oder Mama halten ein Kleinkind auf dem Arm. Ich kann das Kind anlächeln und langsam meine Hand dem Kind entgegenstrecken. Ist das Kind etwas ängstlich, wendet es sich ab, dann muss ich den Versuch einige Male wiederholen. Ist das Kind gut drauf, dann ergreift es einen Finger meiner Hand und lächelt zurück. Wenn ich jetzt den Wunsch äußere, die Eltern sollten mir das Kind doch mal übergeben, dann habe ich die Rechnung ohne das Kind gemacht. Es fängt an zu schreien und klammert sich an die Eltern fest. Es möchte die vertraute und die sichere Position auf Papas oder Mamas Arm nicht verlassen. Von diesem geschützten Basislager aus nimmt es gerne Kontakt mit seiner Umgebung auf. Eine andere Situation. In einer Pfarrei nahe der österreichisch-deutschen Grenze hatte ich einen Vortrag gehalten und bei der Familie, die diesen Abend organisiert und beworben hatte, übernachtet. Am nächsten Morgen saß ich mit der Familie beim Frühstück. Der Mann musste bald weg zur Arbeit. Ich versuchte zu den beiden Kleinkindern, die mich bisher noch nicht gesehen hatten, Kontakt aufzunehmen. Irgendwann meinte die Mutter, jetzt muss ich unseren Großen in den Kindergarten bringen. Der Kleine wird sicher nicht bei Ihnen bleiben wollen. Ich nehme ihn mit und in 20 Minuten sind wir wieder da. Zu unserer Überraschung meinte der Kleine, ich bleibe beim Pater. Wir wunderten uns beide über das in so kurzer Zeit aufgebaute Vertrauen. Dann bekam ich eine SMS auf mein Handy. Beim Lesen stellte ich fest, dass ich mein Handy im ausländischen Netz eingeloggt hatte, weil die Feldstärke größer war. Also deaktivierte ich die automatische Netzsuche nach Feldstärke. Ich war vielleicht 2 Minuten mit meinem Handy beschäftigt, da sagte der Kleine auf einmal, ach Mama, ich gehe mit dir mit. Was war passiert? Die 2 Minuten signalisierten dem Kleinen, dem Pater ist sein Handy wichtiger als ich. Damit hatte ich in kürzester Zeit das zunichte gemacht, was ich vorher in 30 Minuten einfühlsam und einfallsreich aufgebaut hatte, eine vertrauensvolle Beziehung. Der Kleine entschied sich für die sicherere Variante, für seine Mama. Was ich hier an 2 Momentaufnahmen aus dem Alltag beschrieben habe, ist Gegenstand der psychologischen Forschung. Was hat es mit dem Bindungsverhalten des Menschen auf sich? Was brauchen Kleinkinder an Bindungserfahrungen, damit sie sich als Erwachsene dauernd an einen Partner auf Lebenszeit binden können? Eine Pionierin auf dem Gebiet der Bindungsforschung ist Mary Ainsworth. In England entfaltete sich so um das Jahr 1954 ihre Grundfrage nach der kindlichen Sicherheit zu den 3 Kernfragen. Wozu benötigt ein Kleinkind eine Bindungsperson zur normalen Entwicklung? Wieso wird das Kleinkind nach einer anfänglichen Bindung an die Bindungsperson durch eine längere Trennung so negativ beeinflusst? Wieso ist es für das Kleinkind nach einer längeren Zeit der Trennung so schwer, die anfängliche Bindung wieder aufzunehmen? Hintergrund dieser Fragen war einfach die Erfahrung, dass Kinder, die ja über eine längere Zeit im Krankenhaus sein mussten und wo man damals aus Hygienegründen dann auf die Mutter nicht dazugelassen hat, da hat sie einfach gemerkt, wie sich das negativ auf die Seele der Kinder auswirkt. Schon vor ihr hatte sich der Kinderarzt und Psychiater John Bowlby mit der Frage der Bindung beschäftigt und sich mit seinen Thesen die Ablehnung der Psychoanalytiker zugezogen. John Bowlby unterscheidet zwischen Bindungsverhalten und Abhängigkeit. Bindungsverhalten gehört für ihn notwendig zum menschlichen Verhalten. Er sagt direkt, daran ist nichts Infantiles, also einfach Kindisches, oder Pathologisches, also irgendwie Abwegiges. Abhängigkeit als Verhalten hat dagegen für ihn keine biologische Funktion. Die Hypothese des Abhängigkeitsbedürfnisses als Grundlage von Bindung lehnt er daher ab. Die wahrscheinlichste Funktion des Bindungsverhaltens ist nach Bowlbys Erkenntnissen Schutz. Das heißt, es sichert das Überleben und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Unabhängig von diesen beiden Forschern hat der Priester Josef Kentenich aufgrund seiner psychologischen Begabung und aufgrund der Ablehnung durch seinen Vater sich dem Problem der personalen Bindung gewidmet und im Laufe seiner seelsorglichen Tätigkeit ein Gesamtkonzept entwickelt, das er Organismuslehre nannte. Auch Heiligkeit, konkreter, er spricht immer wieder von Werktagsheiligkeit, definierte er 1937 vom Ansatz der Bindungen so: gottgefällige Harmonie zwischen affektbetonter Gottgebundenheit, Werkgebundenheit und Menschengebundenheit in allen Lagen des Lebens. Für das Wort affektbetont, was er damals verwendet hat, würden wir heute wohl eher ganz menschlich oder das Gefühl mit Einbeziehende sagen. Auf jeden Fall ging es Kentenich in dem damals vorherrschenden Klima darum, dass nicht nur der Wille und der Verstand berücksichtigt wurden, sondern alle Seelenkräfte. Auch wenn Pater Kentenich in dieser ersten systematischen Darstellung seiner Spiritualität der Liebe großen Raum gibt und vom Weltgrundgesetz der Liebe schreibt, so möchte er die Liebe doch unter dem Gesichtspunkt der Bindung sehen. In dem nächsten Abschnitt halte ich mich an die Darstellung eines mit mir befreundeten Psychotherapeuten, Klaus Glas, der verschiedenen Weiterbildungsveranstaltungen innerhalb und außerhalb Schönstatts das Bindungskonzept Pater Kentenichs und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Seelsorge vorgestellt hat. Der Pädagoge Klaus Grave schreibt, der Mensch braucht für eine einigermaßen normale Entwicklung unbedingt eine Bindungsbeziehung. Er ist unverzichtbar darauf angewiesen und deswegen ist das Bindungsbedürfnis zu Recht als ein Grundbedürfnis anzusehen. Ich möchte jetzt 6 Thesen von Klaus Glas vorstellen, in denen er diese personale Bindung noch einmal deutlich herausarbeitet. Am Anfang der Schönstattbewegung steht ein positives, emotionales Schlüsselerlebnis des damals 8-jährigen Josef Kentenich. Die Situation, seine ledige Mutter kann nicht mehr für ihn sorgen. Sie muss ihn ins Waisenhaus bringen. Und im Waisenhaus angekommen, vertraut sie ihn in der Hauskapelle der Gottesmutter an. Sie stellt sich dort vor die Gottesmutterstatue und schenkt der Gottesmutter ihr kostbarstes, was sie hat, ein kleines Erstkommunionkreuzchen und muss dann laut gebetet haben. Jedenfalls der ältere Pater Kentenich erzählt dann, dass diese Weihe des 8,5-Jährigen von seiner Mutter an die himmlische Mutter für ihn ein ganz intensives Erlebnis gewesen sei. Das ist also so der biografische Hintergrund. Und in der Folge dürfen wir auch feststellen, in der Biografie Pater Kentenichs, die übernatürliche Mutter Maria hat sich als feinfühlige Erzieherin erwiesen. Ich hatte anfangs schon mal darauf hingewiesen, einer der Bindungsforscher, der geistige Vater der Bindungstheorie, John Bowlby, er betont, dass jedes Menschenkind eine angeborene Veranlagung zur Bindung mit auf die Welt bringt. Für die Entwicklung einer guten und sicheren Bindung ist aber nicht das Kind, sondern die Mutter zuständig. Die Feinfühligkeit einer Erzieherin, auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzugehen, hat sich dabei als wesentlicher Wirkfaktor herausgestellt. Und Kentenich spricht jetzt, dass genau diese Aufgabe für ihn die übernatürliche Mutter Maria wahrgenommen hat, dass sie also die feinfühlige Erzieherin für ihn gewesen sei. Eine dritte Beobachtung aus dem Leben Pater Kentinichs: Das als Kind geschlossene Liebesbündnis mit Maria ist in kritischen Lebensphasen aktiviert und verstärkt worden. Wie sicher und stabil eine personale Bindung ist, wird vor allem in Bedrohungssituationen offensichtlich. Dann muss sich die Bindung bewähren. Geschieht dies mit Erfolg, wird das Band der Liebe verstärkt. Ja, eine ganz einfache Beobachtung. Ein Kind stößt sich irgendwo, es tut weh, es fängt an zu schreien und läuft hin zur Mama oder zum Papa, zu der Beziehungsperson, die gerade auch erreichbar ist. Ja. In einer kritischen Lebensphase wird sozusagen das Bindungsverhalten aktiviert und dann schenkt das wieder Geborgenheit. Ja, und diese wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung von Problemen, dass diese auch vom Kind wahrgenommenen Ressourcen, die müssen einfach stärker sein als die Belastung. Pater Kentinich hat aus dieser seiner Erfahrung dann einen Grundsatz formuliert, den er immer wieder so betont: Nichts ohne dich, nichts ohne uns. Also nichts ohne dich, Maria. Wir schauen auf dich, wir binden uns an dich, aber auch wir legen nicht passiv die Hände in den Schoß. Nichts ohne uns ist in den kritischen Lebensphasen im Leben von Pater Kentinich immer wieder bestätigt worden. Ja, die 3 Jahre Dachau oder die 14 Jahre kirchlichen Exils hat auf diese Art und Weise überwunden. Eine Wirkung dieser im Liebesbündnis mit Maria sicher gebundenen Person, Pater Kentinichs: Er konnte selber für viele Personen eine geistige Vaterfigur werden, aber durchaus auch mit mütterlichen Zügen. Die Bindungsforscher zeigen: Eine Mutter engagiert sich eher für die Interaktionen, also für das Miteinander, Blickkontakt, Körperkontakt. Ein Vater eher für die Initiativen, die das Kind zeigt. Neulich hat mein Vater so nett gesagt: Ach, jetzt, wo mein Kind 3 Jahre ist, jetzt kann ich mit dem schon was anfangen. Vorher habe ich mich immer ein bisschen unbeholfen empfunden. Aber eben diese Grundbindungssehnsucht bleibt einfach auch für Erwachsene. Und eben in der Person des Pater Kentinich erlebten viele Gesprächspartnerinnen ihn als einen sicheren Hafen, der Schutz und Sicherheit bieten konnte. Also wenn man so sagen will, also mehr die mütterliche Seite. Und zugleich wurde er wie ein Kolumbus als risikofreudig und visionär wahrgenommen. Als einer, der das Beste aus dem Gegenüber herausholte, also die väterliche Seite. Kardinal von Galen hat nach dem Zweiten Weltkrieg mal zu Pater Kentinich in einer Audienz gesagt: Sie haben in Ihrem Leben viel gewagt. Also mit Maria im Rücken ist er dann wirklich sehr stark geworden und hat einfach vieles riskiert, was sie manchmal dann auch Mithäftlingen in Dachau fast zum Vorwurf gemacht haben. Er würde zu viel riskieren und damit die anderen Mithäftlinge in Gefahr bringen. Eine nächste Grundaussage: Diese personale Bindung ist tatsächlich innerhalb der Schönstatt-Spiritualität so das Zentralanliegen. Das Vertrauen in personale Bindungen ist wichtiger als äußere Sicherheiten. Die Pflege der Beziehungen ist wichtiger als strukturell zugewiesene Einflussfaktoren. Personale Bindungen können in der heutigen Zeit nur Bestand haben, wenn die Personen groß voneinander denken. Um dem Nächsten liebevoll begegnen zu können, muss dieser zuerst als der ganz andere wahrgenommen werden. Wir können auch von der Grundhaltung der Ehrfurcht sprechen. Also wenn mit der Nähe die Ehrfurcht nicht wächst, dann geht auch was im Menschen verloren. Und vielfältige tatsächliche oder auch geistige Begegnungen im Gebet, aneinander denken, die sind einfach wünschenswert. Also ich habe das schon oft erlebt bei irgendwelchen Veranstaltungen, dass man am Ende dann die Namen auslost und dann betet man füreinander und diese Gebetspatenschaften, die halten dann auch. Und dabei soll doch irgendwo jeder mit dem ganzen Herzen beteiligt sein. Aus dieser Erfahrung, wie gut das tut und was für eine Dynamik das auslöst, hat Pater Kente dich dann auch gleichsam als Strukturprinzip in seine Bewegung eingebaut, Verbundenheit so viel wie möglich und Vorschrift nur so viel wie nötig. Und was auch noch ein interessanter Aspekt ist, Menschen, die in einem Beziehungsreichtum leben, Menschen, die aus Beziehungsarmut in Beziehungsreichtum hineinfinden, erleben sich dann auch als glücklichere Menschen. Und genau diese Bindung hilft auch eigentlich dann seelische Verwundungen oder seelische Unterernährungen mit all den verbundenen psychosomatischen Störungen, dass die dann von der Wurzel her auch geheilt werden. Wir können es etwas populär formulieren, eine gute, sichere Bindung an Mutter und Vater ist die beste Lebensversicherung für ein Kind. Aufgrund seiner eigenen schwierigen Jugendjahre, eben wo er sehr darunter gelitten hat, dass der Vater nichts von ihm wissen wollte, dass der Vater seine Mutter nicht geheiratet hat, ist Pater Kente nicht überzeugt, dass stressbedingte Beschwerden, sorgenvolle Grübeleien und auch manches Beziehungsproblem durch das Liebesbündnis mit dem erlösten Menschen Maria geheilt werden können. Die Pädagogin Hertha Schlosser, auch eine Schönstädterin, hat einmal mit Blick auf diese Bindungspädagogik, auf diesen Bindungsorganismus, es so auf den Punkt gebracht: Der Mensch ist fähig, unterschiedliche Bindungen einzugehen. Er kann sich binden an Orte, Ideen, Aufgaben und Personen. Die Pflege dieser Bindungen hilft, die Wurzellosigkeit und Entfremdung des modernen Menschen zu überwinden. Die Bindungen innerhalb der Naturordnung sieht Pater Kente nicht getrennt von den religiösen Bindungen, die er in ihrer Gesamtheit als übernatürlichen Bindungsorganismus bezeichnet.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe sprechen wir heute mit Pater Elmar Busse aus München über das Thema In Freiheit sicher gebunden. Im ersten Teil des Vortrags haben wir uns beschäftigt mit der frühkindlichen Erziehung und die Einflüsse der Eltern auf die Bindung des Kindes. Und gleich geht es dann weiter mit der Frage, wie binden sich Erwachsene? Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema In Freiheit sicher gebunden. Mein Name ist Regina Frei und ich begleite Sie durch diese Sendung. Als Referenten haben wir heute Pater Elmar Busse und im ersten Teil seines Vortrags ging er auf psychologische Aspekte ein, wie Kinder sich binden können, wie Kinder fähig werden, Bindungen zu führen. Und wir fahren nun fort im zweiten Teil des Vortrags.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 2010 hatten wir in Schönstatt einen europäischen Ehe- und Familienkongress organisiert, an dem Vertreter aus 18 Nationen teilnahmen. In der Abschlusserklärung des Kongresses heißt es, nach Pater Josef Kentedich, dem Gründer der Schönstatt-Bewegung, liegt in der Pflege vielfältiger, stabiler Bindungen eine Kernkompetenz für gelingendes Menschsein. Und dann diese vier Imperative: Bei aller Freude an Mobilität binde dich an Orte. Bei aller Freude an Individualität binde dich an Menschen. Bei aller Freude an Toleranz binde dich an Werte. Bei aller Freude an Weltgestaltung binde dich an Gott. Ich bin mir bewusst, dass solche Deklarationen, ähnlich wie Sonntagsreden von Politikern, nur eine geringe Wirkung haben, wenn es nicht viele Menschen gibt, die dahinter stehen und solche Programme ins Leben umsetzen. Andererseits sehe ich aber auch die Notwendigkeit, dass wir uns als Kirche auf dem freien Markt der Sinnanbieter positionieren müssen und deutlich vermitteln können und deutlich vermitteln können müssen, wofür wir stehen und was wir wollen. Und zum Zweiten, auch für die Kommunikation nach innen, also in den Raum der Kirche selber hinein, sind solche Ziele auch ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel im Rahmen einer Pfarrgemeinderatsklausur oder auf anderen Konferenzen von Verantwortlichen der Kirche es wagt, die Frage nach dem Ergebnis, und ich wage an dieser Stelle durchaus auch das Wort Erfolg, zu stellen. Es kann ja nicht sein, dass wir nur die Taufen, Beerdigungen und Trauungen zählen und dann wie das Kaninchen vor der Schlange vor den rückläufigen Zahlen erstarren und dann sich eine Untergangsstimmung breit macht, die alle Freude raubt. Die menschliche Bindungsfähigkeit ist deshalb für uns als Kirche eine so zentrale Größe, weil wir Religion schon vom Wort her, Religio heißt eigentlich Rückbindung, als Bindung an Gott verstehen können. Wenn also die menschliche Bindungsfähigkeit oder Beziehungsfähigkeit verkümmert oder verletzt ist, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn auch die Bindung an Gott verkümmert. Natürlich kann Gott Wunder wirken und er tut es ja auch immer wieder. Aber normalerweise möchte er, dass wir uns an die Gesetzmäßigkeiten halten, die er in die Schöpfungs- und Erlösungsordnung hineingelegt hat. Er hat uns gleichsam eine Bedienungsanleitung für uns selbst und für das Miteinander mitgegeben, und er erwartet, dass wir uns daran halten. Bei jedem wertvolleren Gerät gibt es eine Garantie. Und in der Garantieerklärung steht auch die Warnung, dass bei unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt der Garantieanspruch erlischt. Wie viel mehr gilt das für uns Menschen? Und zu dieser Bedienungsanleitung, die Gott uns mitgegeben hat, gehört eben auch Raum für die Möglichkeit, dass wir mit unserer Seele Wurzeln wachsen lassen können. Und so dürfen wir uns die Frage stellen, dienen also unsere Gottesdienste, dienen unsere karitativen Bemühungen, dienen unsere Kindergärten und Schulen, dienen unsere Katechesen und Predigten diesem einen Ziel, dem in seiner Bindungsfähigkeit beeinträchtigten Menschen wieder zu einem Beziehungsreichtum zu verhelfen. Denn damit erst sind die Voraussetzungen gegeben, dass sich ein Mensch an Gott binden kann. Es ist in den letzten Jahren, gerade im Blick auf unsere Mitmenschen in den neuen Bundesländern, von den religiös unmusikalischen Menschen oft die Rede. Könnte es sich bei einigen von diesen religiös unmusikalischen Menschen beim genaueren Hinsehen nicht um Menschen handeln, die in ihrer Beziehungsfähigkeit eingeschränkt sind? Ich formuliere das bewusst als Frage und mit dem Hinweis auf einige, also nicht alle, denn ich weiß auch, dass es Atheisten gibt, die sich in ihrer Menschlichkeit überhaupt nicht defizitär erleben. Aber wenn Bindungen so wichtig sind und wenn einfach auch viele feststellen, dass es ihnen schwerfällt, sich an Orte, an Menschen, an Werte, an Gott zu binden, dann taucht ja die interessante Frage auf, kann dieses Bindungsverhalten des Menschen wachsen? Wie können Bindungen belastbarer werden? Denn viele erleben ja auch, wenn dann die Ehe zerbricht, das als ein Scheitern, also nicht der Wille. Wir wollen ein Leben lang zusammenbleiben, diese Sehnsucht blieb, aber irgendwann stellt man fest, wir können es nicht. Und deshalb dann die Frage, wie werden Bindungen belastbarer? Auch dazu hat der Seelsorger Kentenich sich viele Gedanken gemacht und genau beobachtet. Der Bindungsorganismus, von dem er immer wieder spricht, ist für ihn so etwas wie eine pädagogische und spirituelle Summenformel geworden. Wenn wir mal schauen, wie gelingt dieses Wachstum und diese stabilere Fähigkeit, sich zu binden, dann können wir einige Gesetzmäßigkeiten feststellen. Pater Kentenich spricht im Blick auf Lebewesen von organischem Wachstum. Da kann man nichts konstruieren, nichts bauen, sondern die Seele ist etwas Lebendiges und deshalb reagiert sie nicht nach technischen Mustern, sondern nach organischen Mustern. Und auch wenn manches auf den ersten Blick sehr banal klingt, es ist doch gut, dass wir da mal genau hinschauen. Ja, so eine banale Beobachtung, die aber doch sehr wichtig ist, Bindung wächst langsam. Dahinter steckt einfach auch die Beobachtung, dass für Entstehen und Wachsen seelischer Bindungen ein Milieu emotionaler Wärme notwendig ist. Dass die Fäden hin- und rücklaufende Beziehung über eine lange Zeit gegeben sein muss, bis ein seelisches Bedürfnis vital gesättigt ist. Oder eine ganz einfache Beobachtung, wenn wir Patres uns zusammentreffen und zusammen Ferien machen, dann machen wir oft am ersten Tag einen Wandertag, wo man einfach miteinander reden kann, mal der mit dem, so kleine Smalltalks. Wir können also nicht gleich in die tiefsten persönlichen Werte hineinkommen und wir merken einfach, wie gut das tut, so einen lockeren Ankopplungstag an den Anfang von gemeinsamen Tagungen einzubauen. Einfach Bindungen wachsen langsam, wachsen, brauchen Zeit. Und das nächste klingt auf den ersten Blick auch sehr banal, aber trifft etwas genau. Seelische Bindungen wachsen von innen heraus. Ja, dieses Innen des Menschen ist jene emotionale Mitte. Wir sagen dazu auch Herz oder Gemüt oder Personenkern. Mich hat es mal sehr betroffen gemacht, als eine Rentnerin, die an Depressionen litt, sich selbst beschrieben hat, ich fühle mich wie eine Weide, wo zwar noch außen die Rinde da ist, aber innen drin ist alles hohl. Das ist dann schon auch für einen Menschen erschreckend, das bei sich zu beobachten. Und so wird deutlich, dass es bei Bindung nicht nur darum geht, dass man ein äußeres Verhalten trainiert. Das wäre ja eher Dressur. Auch nicht, dass man eben in manchen Funktionsabläufen einfach besser wird, dass man gut funktioniert. Das ist zwar vielleicht am Arbeitsplatz angefragt. Ich habe mal einige Tage an einem Fließband gestanden und da war es wichtig, dass ich dann einfach in meiner Taktzeit meine Schrauben angezogen habe. Aber ich war weder mit diesen Geräten, die ich dort zusammengebaut habe, noch mit den anderen am Band dann emotional verbunden. Ja, aber seelische Bindung wächst von innen heraus. Und für diese innere Bindung sind Erlebnisse wichtig. Ja, sind unsere Gottesdienste wirklich so, dass man etwas Schönes erleben kann? Nicht nur an Weihnachten und Ostern oder bei Konzertmessen, sondern auch sonst. Das kann manchmal ganz schlicht sein. Ich denke an eine Erstkommunionfeier im Erfurter Dom, wo allen Beteiligten klar war, der Pfarrer ist krebskrank, das ist seine letzte Erstkommunion. Und alle waren so ergriffen von der inneren Sammlung und Bewegtheit dieses Pfarrers. Das war für alle ein ganz, ganz intensives Erlebnis, obwohl äußerlich das ein normaler Sonntagsgottesdienst war. Es geht also nicht um das rationale Erfassen oder um willensmäßiges Tun, sondern um das gemüthafte Aufnehmen und Verarbeiten. Und ermöglichen wir immer wieder auch im Raum unserer Familie Erlebnisse. Vermitteln wir in unserer Seelsorge den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen Erlebnisse. Ich kann mich noch daran erinnern, als Pfarrer in Thüringen, wenn ich dann manche besucht habe und die fingen an zu erzählen, wie sie 1954 in Fulda den Katholikentag miterleben konnten, dann bekamen sie als Rentner, das lag also dann 30 Jahre zurück, immer noch glänzende Augen. Ja, für diese seelische Bindung spielen Erlebnisse eine ganz, ganz wichtige Rolle und ermöglichen wir tatsächlich auch unseren Gläubigen solche Erlebnisse. Ermöglichen wir in der Familie Erlebnisse. Ja, welche Rolle spielt zum Beispiel die Feier des Geburtstages, wo wir den Einzelnen in der Familie mal den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen, diesen Tag besonders gestalten, herausheben, damit es ein schönes Erlebnis wird. Und die nächste Gesetzmäßigkeit, Bindungen wachsen aus einer organischen Ganzheit in eine organische Ganzheit. Das ist vielleicht etwas ganz schwierig zu verstehen, aber ich möchte es mal ganz drastisch erläutern. Ja, wenn so ein kleines Menschlein auf die Welt kommt, ist schon alles dran. Und Mutter und Vater sind vor Glück ganz gerührt und betrachten es als ein Wunder. Ich bekam neulich mal eine Geburtsanzeige. Ein bisschen Papa, ein bisschen Mama und ganz viel Wunder. Ja, und dieses Kind wächst dann eben in all seinen Gliedmaßen. Es ist nicht erst der Kopf da und dann entstehen die Beine. Das mag zwar so simpel klingen, aber räumen wir dafür Raum ein, dass hier nicht etwas zusammengebaut wird, sondern dass eigentlich immer der ganze Mensch, die ganze Seele mit hineingenommen ist in dieses seelische Wachstum. Und dann gilt natürlich auch, Bindungen wachsen gleichzeitig, aber nicht gleichmäßig. Es ist für mich immer interessant, wie manche Menschen eine ganz vitale Schutzengelbeziehung haben, aber nicht unbedingt jetzt zu einer der drei göttlichen Personen. Oder ganz wichtige Rolle spielt der Namenspatron. Oder sie pflegen die Andacht zu den armen Seelen. Also rein objektiv betrachtet ist natürlich die Bindung an Gott das objektiv Höchste, aber über große Strecken unserer Glaubensbiografie spielt die vitale Beziehung zu den Schutzengeln, zum Namenspatron, zu den armen Seelen oder eben unser Engagement für die Ärmsten, in denen wir Gott begegnen, dann doch eine ganz, ganz starke Rolle. Und Jesus ist ja auch nicht eifersüchtig auf Liebe, die wir Menschen schenken, denn er hat ja gesagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wir dürfen also durchaus Menschen, die also eine intensive Schutzengelbeziehung haben oder eine intensive Heiligenverehrung, denen das nicht wegnehmen und sie gleichsam wie so eine Ziege am Strick ziehen und sagen, hier musst du fressen, sondern dass wir einfach mal schauen, wo ist da jetzt was am Wachsen. Und wenn wir uns darauf einlassen, auf diesen Prozess, werden uns alle diese Geschöpfe letzten Endes doch auch immer wieder zu Gott führen. Ich bin manchmal doch etwas skeptisch, wenn jemand so ganz in geistigen Freuden aufgeht und diese sinnhaften Freuden etwas herabwürdigt. Zum Beispiel jetzt bei Fronleichnam. Wenn es den kleinen Kindern eben Spaß macht, Blumen zu streuen, dann ist das für sie das Schönste an Fronleichnam und nicht die objektive Verehrung dann der Hostie. Das spielt dann auch eine Rolle, aber eine untergeordnete. Ja, also das wäre einfach diese Vitalität, wo ist etwas lebendig, wo hängt mein Herz dran, dass wir da mit viel Ehrfurcht das einfach fördern, davon ausgehen, wenn der Heilige Geist die Seelen lenkt, dann werden diese Menschen letzten Endes auch vital an Gott gebunden sein. Und diese Ehrfurcht vor diesen Bindungen im natürlichen Bereich als Sicherung, als Vitalisierung der Möglichkeit, sich an Gott zu binden, das darf und muss heute im Vordergrund stehen. Denn heute sind diese Bindungen vielfach zerrissen. Wenn wir uns also die Frage stellen, wie kann die Verbindung mit Gott wieder möglich werden, dann lautet die Antwort Pater Kentenichs, nur wenn wir den natürlichen Bindungsorganismus pflegen, wenn wir viel Wert drauf legen und ehrfürchtig mit diesen geschöpflichen Bindungen umgehen und das Zusammenspiel zwischen natürlichen und übernatürlichen Bindungen einfach im Blick behalten. Ich glaube, wir haben da ein spannendes Thema und ich bin auch gespannt, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu an eigenen Beiträgen, an eigenen Lebensbeobachtungen einbringen können.
Ja, vielen herzlichen Dank erstmal, Pater Busse, für diesen Vortrag. Liebe Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Wir sprechen heute über das Thema in Freiheit sicher gebunden. Wir haben eben einen Vortrag von Pater Busse gehört mit der Frage zuerst, wie entwickeln Kinder Beziehungen? Wie können Kinder sich binden? Und dann auch die Frage, was machen unsere Beziehungen aus? Und wie entstehen unsere Bindungen und Beziehungen eigentlich? Und wie können sie wir in der Kirche und in der Gemeinschaft mit Gott leben? Pater Busse, jetzt fangen wir vielleicht vorne an, also bei den Kindern nochmal. Und zwar habe ich am Anfang erwähnt, es ist ganz wichtig, dass man Kinder schon vor der Geburt sagen Wissenschaftler, dass man die Kinder auf das Leben vorbereitet, also dass die Mütter und Väter, dass die Kinder merken, sie werden auch geliebt. Jetzt haben Sie vor der Sendung berichtet, es gibt ein Programm eines Münchner Kinderarztes, der sich schon damit beschäftigt, wie man eigentlich Eltern schon vor der Geburt darauf vorbereiten kann, dass sie ihre Kinder zu beziehungsfähigen Menschen machen. Vielleicht können Sie da kurz etwas darüber erzählen.
Ja, das ist der Kinderarzt Dr. Karl-Heinz Brisch von der Haunerschen Klinik. Und der hat ein Programm entwickelt, das nennt er SAFE, also nach diesem englischen Wort sicher, um einfach dann schon vor der Geburt, dass also Eltern, Mütter und Väter dann sich darauf einstellen, dass man also auch jetzt schon mit dem werdenden Kind liebevoll spricht, streichelt, ihm liebevolle Gedanken zusendet, aber auch dann nachher dann, worauf es ankommt, wenn das Kind geboren ist. Natürlich, es halten sich alle Eltern für liebevolle Eltern, aber wenn man dann mal so guckt, wie es tatsächlich läuft, er macht dann auch so Videoaufnahmen und macht einfach mal deutlich, das war jetzt zu viel, jetzt lassen Sie doch das Kind mal kommen, jetzt lassen Sie es doch mal selber was entdecken, da brauchen Sie sich ständig dann dem was in die Hand zu drücken. Und nur wenn es dann nicht weiß, was es machen soll, dann wird eine kleine Anregung geben. Also dieses Feinfühlige, das muss man heute ja fast regelrecht nochmal neu entdecken, neu lernen. Denn auch die heutigen jungen Eltern haben ja nicht unbedingt das in ihrer eigenen Kindheit mitbekommen. Ich habe den Eindruck, da hat er etwas gegriffen und auch eben darauf reagiert. Er klagt nicht nur über mangelndes Bindungsverhalten oder mangelndes Bindungsangebot seitens der jungen Eltern, sondern er reagiert darauf, er bietet etwas an.
Ja, vielleicht können wir da später nochmal genauer drauf eingehen. Es hat uns nämlich jetzt schon eine Hörerin erreicht, und zwar Frau Götzen aus Düsseldorf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Pater Busse. Ich bedanke mich für den sehr schönen Vortrag über Bindung. Das ist ja auch so wichtig. Und ich habe genau hingehört. Ich bin mit 3,5 Jahren erkrankt an Kinderrheumatismus von zu Hause weg in eine große Klinik. Und das war 1947. Da gab es noch nicht diese Möglichkeit, dass ein Elternteil beim Kind bleiben darf. Das heißt also, jeden Tag kam eine Mutter und ich war ein halbes Jahr im Krankenhaus. Die kamen jeden Tag ging wieder. Und wenn die gingen, passierte auf der Station Folgendes. Brigitte schrie wie am Spieß, Fieber stieg, Schwestern rasten zusammen, was können wir machen? Die Brigitte muss sowieso sterben, denn wir wissen nicht, was sie hat. Ich wurde dann im September mit nach Hause genommen zu meinen Eltern. Meine Eltern sagten, wenn sie sterben soll, muss, darf, dann soll sie bei uns sterben. Und dann wurde ich natürlich nicht gesund, aber diese Symptome gingen zurück. So, das war jetzt aber. Ich habe in meinem ganzen Leben versucht, viele Freundschaften aufzubauen. Bin auch in zwei Gruppierungen, katholischen Gruppierungen. Aber die Freundschaften wurden immer von meinen Freunden ganz plötzlich irgendwie abgebrochen. Also ohne dass darüber. Also eine Freundin, die habe ich seit 55 Jahren gehabt. Ihre Tochter ist mein Patenkind und die kam und sagte, Brigitte, ich habe jetzt 5 Wochen Urlaub, ich brauche nicht zu dir zu kommen. Und da fing ich an zu weinen und dann sagte sie, dass unsere Freundschaft kaputt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du das so sagst, wenn das für dich Erholung ist, dann, wir konnten es aber auch nicht, sie wollte nicht diskutieren. Sie sagte, wenn wir diskutieren, bringt das nur ein Hin und ein Her. Ich möchte einfach nicht mehr, keine Verbindung mehr zu dir haben. Kann das daran liegen, dass ich damals in der Klinik sehr viele Menschen kennengelernt habe und auf sehr sterilem Niveau?
Genau, Sie haben da etwas sehr präzise beobachtet. Diese Verlustangst, die sie einfach gespürt haben, wenn die Mutter weg war und ihr Schreien machte zum Ausdruck, das ist genauso ein Schmerz. Man kann auch dann heute inzwischen den Cortisolspiegel von Säuglingen im Speichel nachweisen, wie wenn man eben da körperlich verletzt wird. Das heißt, der Schmerz ist genauso hoch und diese Angst und immer wieder, dass die Mutter weggeht, führt letzten Endes dazu, dass dann nachher, wenn man erwachsener wird, und man hat jemanden gefunden, dass man dann ein bisschen dazu neigt, ich sag's mal so, zu klammern. Das heißt, dann möchte man, jetzt habe ich endlich jemanden, der darf aber nicht wieder weglaufen. Und wenn der dann aber praktisch auch sein eigenes Leben braucht und seinen Freiraum auch braucht und man dann klammert oder dann ihm Schuldvorwürfe macht, weil er ein bisschen mehr Distanz entwickelt, dann wird das von den anderen tatsächlich oft als sehr anstrengend empfunden. Aber eben, das ist für sie unwahrscheinlich tragisch. Sie bieten Nähe an, sie tun was für die und das ist ja auch bereichernd. Aber genau dieses unbewusste Klammern aus dieser Zeit, aus dieser Verlustangst heraus, führt dann dazu, dass im Grunde genommen sie eine enge Beziehung als Ideal formulieren, die für die anderen nicht auszuhalten ist.
Ja, das habe ich verstanden.
Mhm, mh. Gut, dann.
Ja, danke schön, Pater Busse.
Gern geschehen.
Herzlichen Dank, Frau Götzner, und alles Gute. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Wiederhören. Ja, eine Hörerin aus Berlin und uns auch erreicht, das war Frau Fischer. Guten Tag.
Ja, ich bin da. Guten Tag.
Jetzt hören wir Sie, genau.
Ja.
Sie haben eine Frage?
Ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Pater Busse für den wunderschönen Vortrag. Es hat mich vieles sehr berührt. Also auch dieses Programm von dem Arzt, der jetzt also die Eltern vorbereitet. Ich bin so kurz nach dem Krieg geboren und da war vieles anders und schwierig und ich habe viele Traumatisierungen in der Kindheit erlebt. Und jetzt habe ich also das Problem, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 2 Jahre alt war und meine Mutter ist gegangen und wir Kinder sind bei unserem Vater geblieben. Jetzt habe ich ganz große Probleme, also zum einen mich anzunehmen und auch so Beziehungen, sage ich mal, liebevoll zu gestalten und da auch die Liebe zuzulassen, die ich da bekomme und nicht immer, ich sag jetzt mal, noch immer mehr zu erwarten oder zu hoffen. Und mein großes Problem ist aber, dass ich ganz große Schwierigkeiten habe, Gottes Liebe anzunehmen und mich von ihm lieben zu lassen. Und da würde ich ganz gerne mal was vom Pater Busse dazu hören.
Ja, ich möchte es mal vergleichen, wenn Sie eine Pflanze im Blumentopf haben und es ist eine etwas lehmige Erde und den würden Sie mal so 4 Wochen nicht gießen, dann ist der Lehm so hart, wenn Sie den dann gießen, dann fließt das Wasser außen drum, das kann nicht einsickern. Oder ein anderer Vergleich, als das KZ Dachau befreit wurde, haben manche schockierten Bewohner von Dachau dann den Häftlingen einen Schnitzel gegeben, aber der über Jahre an Hunger gewöhnte Magen konnte diese fettreiche Nahrung, die eigentlich Nahrung ist und auch was Schönes ist, einfach gar nicht verdauen. Die haben es wieder ausgebrochen. Also das heißt, es gibt tatsächlich so etwas, wo man sagt, ich habe mich selber so auf diesen Mangel eingestellt, dass ich dann, wenn ich das jetzt zulasse, diese Sehnsucht, auch ein Stückchen Angst habe, die überflutet mich und das kann keiner erfüllen. Ja, also ich denke an eine Frau mit 2 Selbstmordversuchen, da war genau das Problem. Sie war damals auch in der Kriegszeit geboren und für die Mutter war das schwierig. Sie konnte nicht Ja sagen zu ihrem Kind und die Frau leidet bis heute an diesem mangelnden Ja ihrer Eltern dann zu sich und dieses daran glauben können, dass es Liebe gibt oder dass Gott sie liebt, das macht sie eher aggressiv. Aber ich erlebe immer wieder, dass wenn man jetzt tatsächlich über Menschen, die es tatsächlich gut mit einem meinen, die einen, sagen wir so, in Diätportionen lieben und dann auch immer wieder was an Aufmerksamkeit schenken, an Verlässlichkeit, dass das dann einfach hilft, dass dieser feste Lehm dann doch wieder das annehmen kann und erwarten kann, doch so ähnlich muss ich das anfühlen, wenn Gott mich liebt. Aber eben, wie gesagt, da sind immer wieder auch Ängste verbunden. Ich sehne mich nach dem geliebt werden und gleichzeitig weiß ich nicht, wie das ist und was passiert dann mit mir. Und dann sträube ich mich davor, ja. So dieses, das ist so eine eigenartige Ambivalenz und das ist unwahrscheinlich anstrengend. Aber so dieses in kleinsten Dosen zulassen, sich von Gott lieben zu lassen, da merke ich, da kann etwas wachsen. Und ich merke auch, wenn man so am Abend einfach mal den Tag Revue passieren lässt, wo hat sich denn heute für mich, ich sag mal so, zufällig irgendwie etwas Schönes ergeben, was ich jetzt so nicht gewollt habe, nicht konstruiert habe, nicht geplant habe. Und ich kann ja hinter solchen kleinen Zufällen Zärtlichkeiten Gottes entdecken. Und wenn das tatsächlich Wirklichkeiten sind, also das ist real gewesen, dann kann ich über diese gläubige Deutung des Erlebten daran glauben, tatsächlich dieser Gott liebt mich zärtlich. Also Zärtlichkeit heißt ja, die unsichtbare Liebe wird über ein körperliches Zeichen sichtbar. Und Gott ist manchmal wie so ein schüchterner Liebhaber, der nicht so wie dem Saulus vor Damaskus so sich rein drängt, sondern so auf eine sehr dezente Art und Weise und so kleine Signale, du, ich mag dich und du, ich habe dich im Blick. Und wenn sie dem nachspüren, glaube ich, dann könnte auch ihr Vertrauen in einen liebenden Gott wachsen können.
Ja, das ist immer sehr schön, was Sie sagen. Aber genau diese Ambivalenz spüre ich natürlich ständig, immer wieder. Ne? Das ist ganz schwer, da auch, ich sag mal, rauszukommen. Ich spüre schon seine Liebe auch. Irgendwo ist natürlich die Sehnsucht da, aber die Angst ist im Moment eigentlich noch größer meistens. Ja, so. Und ich merke, die Priester sagen mir immer, wenn ich zur Beichte gehe, ja, sie müssen viel Geduld haben. Und ich denke mal, ich habe aber keine Geduld. Ich will, dass es jetzt eigentlich passiert. Und trotzdem merke ich, wie groß die Angst davor ist, dass sich was verändert. Gut, auch zum Positiven.
Geduld allein bringt tatsächlich noch nichts, wenn ich nicht weiß, wohin ich mich eigentlich bewegen könnte und was tatsächlich so meine Blockaden sind und wie kann ich an den Blockaden arbeiten. Also ich sag mal, es gehört eine ganze Portion Mut dazu, sich von Gott lieben zu lassen.
Ja.
Und diese Angst zu überwinden. Manchmal tatsächlich kann es sein, dass Biografien helfen, also von anderen, die sich auf Gott eingelassen haben. Denn wenn es bei denen gut ausgegangen ist, dann kann es ja bei mir auch gut ausgehen. Also immer wieder diese Assoziationen. Also ich merke einfach, gegen Ängste können sie nicht argumentieren, aber sie können assoziieren. Also wenn sie da einfach jetzt ihre positiven Erfahrungen von menschlicher Nähe irgendwo sich mal festschreiben und dann assoziieren, so ähnlich geht Gott mit mir um, also kann ich das zulassen. Aber eben, dass sie, glaube ich, schon mal ganz wichtig sehen, diese Angst, die ich vor Gott habe, ist nicht Sündhaftes, sondern das ist halt Hintergrund meiner Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber eben die Lebensaufgabe besteht, das langsam abzubauen oder zumindest mal zu dämpfen. Also ganz kriegen sie das nicht weg. Aber zu dämpfen, um zu sagen, Gott, die Möglichkeit zu geben, dring doch mit deinem Gnadenwasser in meinen festen Lehmtopf da ein, dass ich das auch zulassen kann und nicht einfach nur außen abperlen lasse.
Gut.
Vielen Dank.
Ja, dann Frau Fischer, vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute Ihnen
Danke.
Noch. Auf Wiederhören. Herr Wenzel aus Aschaffenburg ist der nächste Hörer in der Leitung. Grüß Gott, Herr Wenzel.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Busse. Ich bin früher einmal in meinem jüngeren Leben, ich bin jetzt schon Rentner, in einer Lebensgruppe gewesen, die nach schönstädtischen Prinzipien geführt wurde. Und das war also im Zusammenhang meines Studiums, da waren wir sehr ideell ausgerichtet. Es war das ganze Durcheinander der 68er Strömung irgendwie im Hintergrund. Und wir taten uns ungeheuer schwer, zu einer festen Bindung zueinander und zu einer echten Einheit zu kommen. Und wir fühlten, dass all diese Diskussionen, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Gedanken und Ideen, die sehr breit gestreut waren im Übrigen, dass die also nicht effektiv waren, bis wir dann einen Weg gefunden haben, durch gemeinsame Erlebnisse eine Orientierung zu bekommen und die Wirklichkeit im Zusammenhang dieser Erlebnisse verstehen zu lernen, gemeinsam. Und dann ist es eine sehr intensive Gruppe geworden. Ich bin dann später durch eigenartige Umstände von dieser meiner damaligen Gruppe weggeführt worden und bin dann in eine Nagelprobe hineingekommen, weil ich gemerkt habe, bei mir liegt irgendwie ein Problem vor, das überhaupt niemand intellektuell analysieren und verstehen konnte. Nicht mal Pater Kenner, nicht mit dem ich darüber reden konnte. Und er hatte aber ein Prinzip ausgegeben, Servus Maria, Nunquam per Ibit, ja. Ein Kind Mariens geht nie zugrunde oder ein Diener Mariens geht nie zugrunde. Das hatte ich mir dann irgendwie ganz blind zum Prinzip gemacht. Bin dann durch ein langes Dunkel gegangen und merke auf einmal, wie vieles, was ich früher nicht verstanden habe, schon Führung war. Und später dann im Licht einer besonderen Gnade ein ganz schlüssiges Ganzes geworden ist. Und das war also eine faszinierende Erfahrung für mich, festzustellen, dass einfach meine Bindung an die Mutter dann sich in dieser Welt in so realen Erfahrungen und Erlebnissen auswirken konnte, dass man sagen muss, Gott ist ein Gott, der ganz mächtige Wunder tun kann, wenn sie notwendig sind. Ja, das war also jetzt mein Beitrag.
Ja, vielen Dank, Herr Wenzel, für dieses Zeugnis. Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen. Pater Busse, genau, vielleicht, wie kann man denn da, was der Hörer gesagt hat, eine innere Beziehung zu Maria und dann aber irgendwie da Beziehungen lernen?
Gut, ich möchte mal vorwegnehmen, Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist keine willkürliche Aufzählung, sondern das ist tatsächlich eine zeitliche Reihenfolge. Das heißt, manche Wahrheiten erschließen sich mir erst, wenn ich mich auf einen Weg begebe. Und es gibt manche Wahrheiten, eben, da komme ich rational nicht dran. Ich kann nicht also so lebensmäßig Überzeugung glauben, so lernen wie den Satz des Pythagoras. Wenn ich ihn einmal verstanden habe, dann kann ich ihn. Aber ob das Leben Sinn macht oder nicht, das kann ich nicht lernen. Sondern tatsächlich, oft wird das Leben aus dem Nachhinein verstanden, aber ich kann es nur voller Wagemut nach vorne leben. Und deshalb glaube ich, diese Erfahrung, die Sie gemacht haben, im Nachhinein auf einmal ergibt das, so wie wenn Sie auf einmal so 1000 Puzzlesteinchen zusammentun zu einem Gesamtbild und auf einmal merkt, das ist ein so schönes Bild. Und früher habe ich immer nur so einzelne Teile in der Hand gehabt und das hat keinen Sinn gemacht. Die wollte ich zurechtschneiden in Vierecke und Quadrate und dann hat es immer noch keinen Sinn gemacht. Dieses im Nachhinein feststellen, es gibt tatsächlich einen roten Faden in meinem Leben. Ich kann mich darauf verlassen, dass tatsächlich Gott ein treuer Bundesgott ist. Das ist ja das Grundthema der Propheten, die Treue des Bundesgottes. Und das heißt auch wenn wir untreu sind, Gott ist treu und er kann sich selbst nicht verleugnen. Und natürlich jetzt alle die Menschen, die sich in die Nähe Gottes begeben oder die nah bei Gott sind, haben natürlich auch Anteil an diesen göttlichen Eigenschaften. Und deshalb ist eigentlich ein Mensch, der treu sein kann, eigentlich ein wunderschönes Abbild des lieben Gottes. Und da dürfen wir sagen, auch der Mensch Maria, von Maria sagen wir, sie ist die voll erlöste, also der ganz heile Mensch, der voll beziehungsfähige Mensch. Wenn sie also dann uns als Kind angenommen hat, dann tauscht sie uns nicht um, wenn wir mal nicht funktionieren. Und dieses eben, eine Mutter steht zu ihrem Kind. Ich denke an einen Salzburger Schauspieler, der wirklich ein wüstes Leben geführt hat und am Ende ist er dann doch wieder zu seiner Mutter gezogen, die zwar nicht das verstanden hat, was er so alles getan hat, mir fällt jetzt im Moment der Name nicht ein, aber dieses, egal was du tust, du bleibst mein Kind und ich stehe zu dir. Und dass er dann diesen Ort der Geborgenheit bei all seinem Kaputten, was er so erlebt hat und was er angestellt hat, das ist eigentlich so eine Urerfahrung, die Menschen immer wieder auch mit Maria gemacht haben.
Mhm. Ja, jetzt wartet Frau Thiel aus Mainhausen schon länger in der Leitung. Frau Thiel, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich wollte Herrn Pater Busse mal sagen, erstens, ich gehöre zur Schönstadt Kranken- und Seniorenfamilie. Und am Sonntag hatten wir ein Kapellenfest und da war der Dr. Wolf aus Schönstadt hier und hat gesprochen. Sehr schön, aber ich habe immer noch so meine Schwierigkeiten mit dem Paterkenntnis. Was mich sehr beeindruckt ist, die Weihe von dem Jungen, von dem Achtjährigen, an die Gottesmutter, was seine Mutter gemacht hat. Wahrscheinlich hat die Gottesmutter das doch sehr, sehr ernst genommen und ihn geführt. Jetzt ist meine Frage, wir haben ein Adoptivkind, der ist jetzt 14, wird 15, und dieser Junge ist, scheint sich jetzt so ganz von uns, der Familie, abzunabeln. Ich bin die Oma. Und er fährt nur weg mit dem Rad, immer nur fort. Also ich habe das Gefühl, er sucht. Und hätte das da jetzt auch einen Sinn, dass wir ihn jetzt der Gottesmutter anempfehlen, dass von da aus vielleicht auch eine Hilfe und eine Rettung käme?
Gut, sicherlich. Also wenn ein 14-, 15-Jähriger von zu Hause weg mit dem Fahrrad wegfährt, glaube ich, ist das mal was ganz Gesundes. Das ist ja tatsächlich die Zeit der Pubertät, die Zeit der neuen Ich-Werdung oder sagen wir so, die Zeit der neuen Autonomie. Also die Pädagogen sprechen auch vom Trotzalter als der ersten Autonomiephase und der Pubertät als zweite Autonomiephase. Das heißt, der muss sich erstmal selbst jetzt in seiner Selbstständigkeit, was kann ich alles alleine, entdecken. Und das ist auch bei Nicht-Adoptivkindern ein ganz natürlicher Vorgang und den sollte man auch Raum geben und nicht irgendwie mit Misstrauen betrachten. Wichtig ist immer, er kommt zurück. Ja, das ist genau, was man bei Kleinkindern beobachten kann. Von der Sicherheit des elterlichen Armes erobern sie die Welt und wenn es zu gefährlich wird, kommen sie wieder zurück. Ja, also dieses Händchen klein ging allein, das gehört zum Menschen irgendwo dazu. Und wenn man dieses Erkunden der Welt irgendwo verhindern wollte, dann geschieht genau das, dann geschieht Abhängigkeit und das hat aber mit Bindung nichts zu tun. Ja, also ja. Ich finde es erstmal eine ganz natürliche Sache. Das andere, was Sie gesagt haben, eben, dass man einfach jetzt auch Menschen stellvertretend der Gottesmutter weiht, ohne dass die davon wissen, das ist wunderbar. Und wir machen das auch jeden Abend bei der Messe, dass wir praktisch alle Einwohner von München in besonderer Weise der Gottesmutter anempfehlen. Mhm. Ich war als Neupriester in einer Pfarrei. Da war schon geplant im Zweiten Weltkrieg, dass die Stadt zerbombt werden sollte. Und dann hat der Kommandant versucht, einen Waffenstillstand zu erreichen. Und dann sind die Bombergeschwader nicht nach Gotha gefahren, sondern in eine andere Stadt. Und die Stadt Gotha hatte auf Anregung, wie viele andere deutsche Städte auch, durch den Papst damals sich dem Herzen Mariens geweiht, also stellvertretend. Mhm. Und diese andere Stadt nicht. Ich glaube schon, dass wir das wirklich ganz ernst nehmen sollten, dass wir die Gottesmutter in Anspruch nehmen dürfen, dass wir uns selbst, aber auch die Menschen, die wir lieb haben oder deren Probleme wir hören, dass wir die der Gottesmutter anempfehlen. Kümmer du dich drum, du hast mehr Fantasie, mehr Möglichkeiten und du bist einfach eine Mutter mit einem ganz großen Herzen.
Ja, danke schön.
Gut, dann herzlichen Dank, Frau Thiel, für Ihren Anruf.
Bitte schön.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Alles Gute für Herrn Pater Busse.
Dankeschön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Sie haben gehört die Lebenshilfe bei Radio Horeb und zwar mit dem Thema In Freiheit sicher gebunden mit unserem Referenten Pater Elmar Busse aus München. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder wenn Sie eine CD haben möchten, dann finden Sie diesen Mitschnitt auf unserer Homepage auf www.horeb.org als Podcast oder Sie bestellen eine CD dieser Sendung entweder auch übers Internet, wenn Sie dazu Zugang haben oder bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Und diese Telefonnummer finden Sie natürlich auch in unserem Monatsprogramm. Ja, Pater Busse, jetzt darf ich mich am Ende der Sendung ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Vortrag und auch für das so persönliche Beantworten der Fragen. Und jetzt möchte ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Auf die Fürsprache Johannes des Täufers, auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, auf die Fürsprache all ihrer Patrone, segne Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Busse. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Regina Frei. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb. Bis bald.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.